Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausfreunde. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Gabi Michetta. Ich bin die Chefredakteurin der Zeitschrift Das Haus. Und wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema für Sie. Unser Motto ist ja Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Jetzt gibt es den Fall, da kommt man an ein Traumhaus, wenn man erbt. Immobilie geerbt, jetzt wirtschaftlich klug handeln. Denn da muss man einige Dinge bedenken. Und da habe ich natürlich wieder eine Expertin hier, das ist die Noelani Waldenmeier. Wenn Sie einige unserer Podcasts schon gehört haben, dann werden Sie sie kennen. Sie ist hier in der Redaktion von Das Haus, Service-Journalistin, möchte ich fast sagen, kennt sich mit ganz vielen dieser schwierigen Rechtsthemen aus und wird uns mal erklären, auf was man alles achten muss. Bedenken Sie, pro Jahr werden etwa 430.000 Immobilien, also Wohnimmobilien und alles Mögliche, Häuser, Wohnungen, alles da ist darunter gefasst, vererbt. In 46% der Erbfälle in Deutschland, also fast die Hälfte, wird eben eine Immobilie vererbt. 72% wollen die Immobilie dann behalten, also selber einziehen oder sie eben auch vermieten. 28% wollen sie verkaufen. Das sind mal so statistische Zahlen und Daten. Aber was tue ich konkret? Was muss ich bedenken? Wie entscheide ich mich? Behalten oder verkaufen, Noelani? Grüß dich erstmal. Ja, hallo. Jetzt habe ich schon lange geredet. Hallo. Behalten oder verkaufen? Welche Argumente gibt es denn dafür oder dagegen?
Naja, also fürs Verkaufen spricht natürlich jetzt, dass die Preise sehr hoch sind, die Kaufpreise. Und die Nachfrage ist auch hoch. Das heißt, je nach Region und Zustand des Häuschens kommt da eine ganz schöne Summe zusammen. Allerdings sollte man dann auch schon einen Plan haben, was man dann mit dem Geld anfängt. Weil eigentlich ist es ja ganz gut in der Immobilie angelegt. Es ist wertstabil. Aber wenn man jetzt Pläne hat, selber zu bauen, ist es wirklich eine gute Idee zu verkaufen. Denn die ersten Experten sagen schon, dass die Preisrallye bald auch ein Ende haben könnte und dass die Nachfrage vielleicht doch langfristig sinken könnte.
Okay, also wenn man selber die Idee hat zu bauen, aber man könnte sie ja auch vermieten und dann bekommt man ja auch eine gute Rendite und kann sich noch ein bisschen überlegen, was man so tut. Genau. Aber auch da weiß ich schon, also es ist jetzt so, das müssen Sie wissen, ich stelle eine Frage und die Noelani sagt dann immer, ihr Blick sagt mir, naja, so einfach, wie ich mir das immer vorstelle, ist das gar nicht. Ich würde ja spontan sagen, naja, wenn es gerade günstig ist, dann spricht doch alles fürs Verkaufen. Muss man dabei eben auch Kosten bedenken, die eventuell kommen, steuern?
Ja, also tatsächlich können da auch Veräußerungsgewinne versteuert werden müssen. Und zwar erkläre ich jetzt vielleicht erstmal, was das ist, ein Veräußerungsgewinn.
Besser ist es, ja.
Und zwar, wenn ich jetzt mal ich habe eine Immobilie gekauft für 200.000 Euro und einige Jahre später, der Wert steigt, verkaufe ich das gleiche Objekt dann wieder für 300.000 Euro. Dann habe ich ja einen Wertgewinn von 100.000. Mhm. Und da darf ich dann die Kaufnebenkosten, die ich damals hatte, das sind so 10% etwa.
Also Notarkosten und sowas alles. Ne?
Und
kann man abziehen?
Genau, kann man abziehen. Das wären dann 20.000 Euro weniger. Also müsste ich dann 80.000 Euro versteuern. Und zwar zum persönlichen Steuersatz.
Okay, der kann ja hoch sein. Kann auch nur 20% sein, aber kann auch 45% sein.
Ja, das ist dann, da ist dann eine ganze Menge erstmal weg. Ja. Mhm. So, aber zum Glück, also wenn die Immobilie, wir gehen da mal davon aus, dass die Immobilie im Privatbesitz war, dann ist er steuerlich begünstigt. Wenn ich diese Immobilie 10 Jahre besitze und erst dann verkaufe, dann sind die Veräußerungsgewinne steuerfrei. Man spricht auch von dieser 10 Jahre Spekulationsfrist, die man eben abwarten muss oder sollte, bevor man die Immobilie verkauft.
Okay, heißt das, ich muss eine geerbte Immobilie 10 Jahre lang behalten, bevor ich sie also steuerfrei verkaufen kann?
Nein, da kommt es darauf an, wie lange der Erblasser die Immobilie schon besaß. Also man tritt in die Rechtsstellung des Erblassers. Das heißt, wenn der Erblasser die Immobilie schon länger als 10 Jahre besaß, kann ich sofort verkaufen, ohne Steuer auf die Veräußerungsgewinne zu bezahlen. Stichtag ist dann jeweils der Notartermin.
Also jetzt gehen wir mal davon aus, man erbt vielleicht von seinen Eltern oder von anderen Verwandten, ist im Testament sozusagen bedacht und erbt diese Immobilie, eine Wohnung oder ein Haus. Aber nehmen wir mal folgenden Fall an, Noelani, der ältere Herr oder die Dame, die haben erst vor kurzem einen barrierefreien Altersruhesitz gekauft und vielleicht das große Haus verkauft, sich etwas Neues gekauft, vielleicht erst vor 2-3 Jahren. Dann müsste man ja wohl besser vermieten, weil dann sind ja die 10 Jahre noch nicht gegeben.
Ja, nicht unbedingt, weil da gibt es schon wieder eine Sonderregelung bei selbstbewohnten Immobilien. Da ist die Spekulationsfrist deutlich verkürzt. Da reicht es, wenn der Erblasser in den letzten 3 Jahren vor seinem Tod in der Immobilie gewohnt hat. Und diese 3 Jahre, das bedeutet jetzt nicht 3 mal 365 Tage, sondern es kommt auf die Kalenderjahre an. Also eine Immobilie wird beispielsweise 2019 erworben, man zieht irgendwann ein, kann auch Ende des Jahres sein. 2020 wird das ganze Jahr drin gewohnt, 2021 im Frühjahr verstirbt der Herr oder die Dame leider. Aber damit sind dann die 3 Kalenderjahre erfüllt und der Erbe kann steuerfrei verkaufen.
Okay, der andere Fall ist, ich erbe zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus, wo auch immer, und da hat eben der Erblasser oder derjenige, der mir das vererbt, nicht drin gewohnt. Dann gilt das nicht, dann muss ich die 10 Jahre bedenken. Richtig?
Genau.
Gut, dann haben wir das geklärt. Gut, ich will jetzt mal sagen, das ist natürlich deine Rechnung mit den 3 Jahren. Kann man dann sagen, okay, wenn es jetzt um 2 Monate nicht eintritt, dieser Fall, also wenn der Erbfall ein paar Monate zu früh stattgefunden hat, was ist denn dann?
Dafür gibt es dann auch eine Lösung. Der Erbe, der ja quasi der Rechtsnachfolger des Verstorbenen ist, der kann die Frist dann selber erfüllen. Das heißt, er muss dazu die Immobilie für eine gewisse Zeit zu eigenen Wohnzwecken nutzen. Das kann er aber auch als Zweitwohnsitz machen. Oder er kann es einem Kind, das noch kindergeldberechtigt ist, wichtig, unentgeltlich zur Verfügung stellen. Aber ganz wichtig, er darf es nicht vermieten.
Okay, klingt dennoch unter allen Bedingungen mächtig kompliziert. Also mein Gefühl ist so, ich würde erstmal mit einem Fachmann darüber sprechen, vielleicht mit einem Steuerberater oder einem Juristen oder irgend so etwas. Also ich hätte Angst, mich so einfach, weiß ich nicht, auf so ein paar Regeln zu verlassen. Was meinst du dazu?
Auf jeden Fall. Also wenn nicht glasklar ist, dass die Immobilie schon länger als 10 Jahre im Familienbesitz ist, dann auf jeden Fall zum Steuerberater oder zum Juristen, der sich auskennt.
Jetzt wissen wir also so ein bisschen, worauf es ankommt, wenn wir die Immobilie verkaufen wollen. Wenn ich sie aber behalten möchte, also ich habe vielleicht eine schöne Eigentumswohnung, eine Penthouse-Wohnung geerbt und denke mir, ja, ich könnte selber einziehen oder sie auch vermieten, beides geht ja. Gibt es denn hier auch Entscheidungshilfen, was ich vielleicht bedenken muss, ehe ich vorschnell sage, oh ja, da ziehe ich sofort ein?
Ja, na gut, einmal sind es natürlich die persönlichen Lebensumstände. Dass, wenn ich in München lebe und arbeite, werde ich ja kaum nach Hamburg ziehen. Aber ja, wie du auch sagst, es gibt ja auch Konstellationen, wo ich mir das durchaus vorstellen kann. Und da gibt es aber auch harte Fakten, und zwar, das ist dann die Erbschaftssteuer. Und unter dem Gesichtspunkt der Erbschaftssteuer spricht doch einiges fürs selber Einziehen.
Wenn man selber einzieht, erbt man dann steuerfrei?
Ja, das kommt auf das Verwandtschaftsverhältnis an. Kinder, die ins Haus der verstorbenen Eltern ziehen, erben unter Umständen tatsächlich steuerfrei. Das gilt auch für Enkelkinder, sofern das normalerweise erbende Elternteil bereits verstorben ist. Und auch Ehegatten erben das Wohnhaus des Verstorbenen kostenfrei. Cousinen, Cousins oder andere Verwandten sind hier völlig ausgenommen. Die zahlen Erbschaftssteuer.
Also ich kann mir vorstellen, es hat ja einen bestimmten Grund, weil es wäre natürlich auch eine einigermaßen absurde Vorstellung, dass ein Ehepartner verstirbt und der andere muss dann Erbschaftssteuer zahlen und kann unter Umständen in einem Haus gar nicht wohnen bleiben, weil er die Erbschaftssteuer zahlen muss. Genau. Auch das ist ja eine erkleckliche Summe. Wenn man von einem Wert von, ja, weiß ich nicht, 300.000 ausgeht, ist das ja auch eine Menge.
Ja, ja, klar. Und dann natürlich auch für die Kinder halt der ideelle Wert, nicht? Also so ein Elternhaus hat ja auch was Persönliches, da stecken Erinnerungen drin. Genau.
Gut, unter bestimmten Bedingungen ist das steuerfrei, das ist ja auch richtig so. Geht das dann immer so ganz glatt, sage ich mal, oder braucht man auch da eine genaue Auskunft?
Naja, wie gesagt, unter bestimmten Umständen. Und das ist zum Beispiel, also Kinder erben Häuser oder Wohnungen bis 200 Quadratmeter Wohnfläche steuerfrei.
200 Quadratmeter?
Also, genau.
Okay. Da gibt es eine Begrenzung.
Da gibt es eine Begrenzung, ja. Das heißt, wenn die Wohnung jetzt oder das Haus 250 Quadratmeter groß ist, dann müssen Sie auf den Wert der 50 Quadratmeter Erbschaftssteuer zahlen. Allerdings gibt es Freibeträge. Anders ist das bei Ehegatten. Da ist es völlig egal, wie groß das Haus ist. Es kann eine 10-Zimmer-Villa sein. Die Ehegatten, die erben das steuerfrei. Allerdings, viel wichtiger ist die Zeit. Man hat nämlich... Wenn Kinder jetzt einziehen wollen zum Beispiel, darf man diesen Einzug nicht auf die lange Bank schieben. Das heißt, man muss wirklich zügig die Koffer packen. Wenn man sich an der Rechtsprechung orientiert, sollte man spätestens innerhalb von 6 Monaten eingezogen sein. Diese 6-Monate-Frist, die ist jetzt so im Gesetz, steht das so nicht wörtlich drin. Es steht drin von einem unverzüglichen Einzug. Das heißt im Juristendeutsch, unverzüglich ist ohne schuldhaftes Zögern. Ja, das heißt,
Gott, oh Gott, okay.
Ja. Wenn ich jetzt das Haus erstmal sanieren muss oder umbauen will und diese Maßnahmen sind nach Einzug einfach nicht möglich oder nicht sinnvoll, dann darf es auch mal länger dauern. Aber trotzdem müsste ich jetzt unverzüglich tätig werden und Handwerker kontaktieren. Es gibt tatsächlich ein Gerichtsurteil, da hat ein Erbe, hat sich über ein Jahr Zeit gelassen und hat dann erst die Handwerker kontaktiert. Und obwohl er dann später eingezogen ist, musste er die Erbschaftssteuer zurückbezahlen.
Das ist natürlich also mehr als ärgerlich, möchte ich mal sagen. Aber 6 Monate sind natürlich schon sportlich, weil wenn man sich jetzt den Fall vorstellt, dass man nicht alleine erbt, sondern zum Beispiel gemeinsam mit Geschwistern und man sich auch erstmal einigen muss, wer einziehen soll, wer vielleicht dann ausgezahlt wird, wer welche... ja, Möglichkeiten persönlich sieht und also ich stelle mir das gar nicht so einfach vor.
Ja, wobei in dem Fall, da spricht man dann von einer Erbauseinandersetzung. Eine Erbauseinandersetzung wäre kein schuldhaftes Zögern. Also in dem Fall gilt es eigentlich erst, wenn das Erbe geregelt ist und die Immobilie rechtsgültig mir gehört. Also wenn ich quasi den Grundbuchauszug in der Hand habe, wo mein Name draufsteht, dann muss ich wirklich aber loslegen.
Okay, also hat man doch ein bisschen Zeit, sich Gedanken zu machen, weil ich kann mir vorstellen, das ist ja zunächst mal nicht ganz so einfach, wenn man einen Verlust, also durch einen Todesfall erleidet und dann sich irgendwie schnell mit solchen Dingen auseinandersetzen muss. Das ist ja nun wirklich eine wahrscheinlich in den meisten Fällen auch schwierige Situation. Also 6 Monate, ja, also nochmal, ich finde es... sportlich,
ja.
Die 6 Monate. Lässt sich denn diese endgültige Entscheidung vielleicht auch etwas hinauszögern, indem man das Haus eben zeitweise bewohnt oder als Ferienwohnung erstmal nimmt oder so, also sich so ein bisschen mit Hintertüren offen hält?
Nein, überhaupt nicht. Also der Zweitwohnsitz wird nicht akzeptiert. Es muss Hauptwohnsitz sein und zwar auch die nächsten 10 Jahre.
Wieso?
Oder dass der Gesetzgeber so will. Also dass man wirklich langfristig vorhat, das Elternhaus zu bewohnen.
Also ich kann jetzt nicht für ein Jährchen mal einziehen und dann...
Nee, also kannst du natürlich schon, aber dann wird die Erbschaftssteuer fällig.
Ja, aber ich meine, es gibt ja Lebensumstände, zum Beispiel eine berufliche Veränderung, die kommt, also ich meine, das kennen wir alle, so planen kann man doch gar nicht.
Ja, aber dann zahlt man eben... Erbschaftssteuer. Also wenn man aus beruflichen Gründen umziehen muss innerhalb von dieser 10-Jahresfrist, verlangt das Finanzamt eine Nachzahlung der Erbschaftssteuer. Gleiches gilt übrigens auch, wenn man das Haus abreißt und neu baut, weil es vielleicht so marode ist, dass es tatsächlich wirtschaftlicher wäre, es neu zu bauen. Ja, kann man natürlich machen, aber dann wird Erbschaftssteuer fällig. Und weil einfach diese Steuererleichterung ist eben für den ideellen Wert des Elternhauses. Der einzige Grund, der regelmäßig akzeptiert wird, ist ein Umzug ins Pflegeheim aus gesundheitlichen Gründen.
Weil es ja nicht anders geht.
Ja, weil es nicht vermeidbar ist. Genau.
Nicht vermeidbar ist. Wie hoch, also jetzt muss ich doch mal fragen, wie hoch ist denn eigentlich die Erbschaftssteuer auf Immobilien? Also mit was muss man denn überhaupt rechnen?
Ja, das hängt einmal vom Wert des Hauses ab und vom Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser. Ich kann ein bisschen Entwarnung geben. Für Eheleute und Kinder gibt es sehr hohe Freibeträge. Steuerfrei erben Eheleute 500.000 Euro und Kinder 400.000 Euro. Und nur die Werte, die da drüber liegen, die müssen versteuert werden.
Naja, aber ich sage jetzt mal so ein Reihenhaus. Wir beide kommen ja aus München. Das kann durchaus, auch ein Reihenhaus kann 600.000 Euro hier wert sein.
Ja, ja, je nach Lage auch leicht mehr. Und die Steuerprogression ist bei der Erbschaftssteuer ganz schön hoch. Ich mache mal ein einfaches Beispiel, wenn Kinder erben. Kinder, auch wie die Eheleute, haben ja zu einmal große Freibeträge und auch die geringste Steuerklasse. Das ist Steuerklasse 1 der Erbschaftssteuer. Und ich sagte ja, es ist gestaffelt. Es fängt mit überschaubaren 7% an, das Werte von Werten bis 75.000 Euro. Mhm. So, interessant wird dann aber die nächste Stufe zwischen 75.000 und 300.000 Euro. Da müssen dann 11% Erbschaftssteuer bezahlt werden auf diesen Wert. Zwischen 300.000 und 600.000 sind es 15%. So, jetzt mache ich mal ein konkretes Beispiel. Angenommen, ich erbe ein Haus in Wert von 600.000 von meinen Eltern. Und es gibt auch kein weiteres Erbe. Kein Bargeld, keine Aktien, sondern eben nur diese 600.000 Euro, ja, die halt in der Immobilie stecken. Ich ziehe nicht ein. Dann habe ich einen Freibetrag von 400.000 Euro. Muss also auf 200.000 Euro Erbschaftssteuer zahlen. Soweit noch dabei?
Mhm.
Gut. Das sind dann 11% werden dann fällig. Leicht zu rechnen, 22.000 Euro. So, und jetzt kommt die Progression. Wenn das Haus jetzt nicht 600.000 wert ist, sondern 800.000, dann muss ich auf 400.000 Euro Erbschaftssteuer zahlen. Aber dann sind es 15%. Und dann plötzlich klettert die Steuerforderung auf 60.000 Euro.
Okay, und die muss man auch sofort zahlen?
Man kann das Finanzamt um eine Ratenzahlung bitten, das geht schon. Aber ich muss die tatsächlich, ja, ich muss die schon bezahlen. Von mir wird dann einfach verlangt, dass ich einen Kredit aufnehme. Gegenwert habe ich ja. Ja, und wenn ich irgendwie Einkünfte habe, mit denen ich dann die Raten bedienen kann, sollte das ja in der Regel auch nicht das Problem sein, weil, Gott, wenn ich nicht einziehe, kann ich ja vermieten. Ja. Wobei sicherlich auch Konstellationen denkbar sind, in denen weder Ratenzahlung weiterhilft und ich aber auch keinen Kredit bekomme, weil, mein Gott, weil ich mich noch in der Berufsausbildung befinde oder schon ja dauerhaft krank bin oder arbeitslos. Aber in diesen Fällen gibt es dann eine Härtefallregelung. Ich kann dann einen Antrag stellen und das Finanzamt kann mir dann die Zahlung bis zu 10 Jahre stunden.
Oh je, also mit der Erbschaftssteuer kommt dann ja doch auch einiges auf die Erben zu. Und ich vermute mal, ich weiß nicht, ob es dazu Zahlen gibt, Noelani, aber ich vermute mal, die wenigsten haben sich im Vorhinein damit so auseinandergesetzt und beschäftigt, sondern sind dann doch gegebenenfalls sehr plötzlich damit konfrontiert. Und müssen ja, erstmal ihre eigene Situation, ihre eigene Trauer vielleicht in Angriff nehmen und viele, viele Dinge bedenken. Kann man da nicht mal sagen, lasst mir doch ein bisschen mehr Zeit oder so?
Das geht nicht. Aber dieses Thema auch mit der Erbschaftssteuer, das bringt uns nochmal auf eine andere Alternative, was man mit so einem geerbten Haus machen kann. Mhm. Und was auch nicht so selten getan wird, nämlich einer Umfrage zufolge wollen 10% die geerbte Immobilie gleich ans eigene Kind weiterreichen. Hintergrund ist eben, dass das Kind dann eben später nicht mit so hohen Erbschaftssteuern belastet wird. Und das kann man zum Beispiel mit einer Schenkung machen. Die Schenkungssteuer entspricht der Erbschaftssteuer mit einem großen Unterschied. Der Freibetrag von 400.000 Euro kann man alle 10 Jahre neu ausschöpfen. Das heißt, alle 10 Jahre kann ich meinem Kind 400.000 Euro schenken, beziehungsweise eine Immobilie oder ein Teil der Immobilie im Wert von 400.000 Euro.
Also nochmal, ich erbe zum Beispiel jetzt von meinen Eltern eine Immobilie und könnte die Hälfte, wenn sie 800.000 Euro wert wäre, könnte ich die Hälfte gleich an meine Kinder verschenken.
Genau, wobei ich dann dabei als direkte Erbe würde jetzt keine Erbschaftssteuer sparen. Ich muss bezahlen, aber mein Kind, das jetzt muss dann später, weil vielleicht noch andere Werte vorhanden sind, dann auf diese Werte, also das, was ich jetzt gerade verschenkt habe, später keine Erbschaftssteuer bezahlen. Nicht? Also, wobei das auch, muss man auch dazu sagen, der Schenker muss dann noch 10 Jahre weiter leben. Also wenn er innerhalb der Frist von 10 Jahren stirbt, dann muss er anteilig Erbschaftssteuer zahlen. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor.
Naja gut, auch bei Schenkungen, da muss man natürlich auch die Kosten bedenken. Da gibt es auch Notarkosten, Grundbuchänderungen und so weiter. Also das ist ja, oder wenn man sich einen Nießbrauch eintragen lässt oder so, das kostet ja auch irgendwie alles. Das muss man schon gut überlegen, ja, was man da macht.
Auf jeden
Fall. Muss man wirklich einen zumindest 10-Jahres-Plan haben, um sich klar zu werden, was ist das Beste. Stichwort Vermieten, das ist ja die andere Möglichkeit. Es gibt genug Fälle, da kommt ja ein Einzug jetzt gar nicht in Frage, weil, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich ganz andere Lebenspläne habe. Und da gibt es auch 3 Möglichkeiten. Also man kann natürlich die Immobilie, so wie sie ist, vermieten. Vielleicht ist sie natürlich auch, jetzt hat sie einen kleinen Renovierungsstau, es ist nicht so ganz zukunftssaniert. Man kann selber sanieren oder man kann abreißen und auch neu bauen. Was ist denn da die beste Wahl?
Ja, das hängt, wie du sagst, auch schon vom Objektzustand ab. Also grundsätzlich, also unsaniert vermieten würde ich jetzt nicht machen, es sei denn, die ist wirklich ein Top-Zustand. Denn man kann ja alle Investitionen, die man in ein Mietobjekt tätigt, auch von der Steuer absetzen. Und gleichzeitig erhöht das auch den Wert der Immobilie. Und man bekommt auch mehr Miete. Also das lohnt sich einfach, nicht? Und jetzt gerade gibt es auch sehr hohe Fördermittel für die energetische Sanierung. Da können schon einige 10.000 Euro zusammenkommen.
Mhm. Ist natürlich ein anderer Punkt, ist, das wissen wir hier bei der Zeitschrift Das Haus, weil wir uns ja ganz, ganz viel mit Bauen, Sanieren, Renovieren und Gestalten natürlich beschäftigen. Wenn ich neu baue, habe ich immer mehr Gestaltungsfreiheit. Ich kann jetzt 3, 4 Mehrfamilienwohnungen, also ein Haus bauen, wo mehrere Familien drin wohnen. Ich kann ein Einzelhaus vielleicht bauen, je nachdem, wie das Grundstück und wie das mit dem Vererben alles funktioniert hat. Also ich habe viel, viel mehr Möglichkeiten. Spreche ich ja eigentlich dafür.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du sagtest ja schon mal, man kann Steuern und kleinere Wohnungen lassen sich ja auch vielleicht besser vermieten. Dann kommt ja auch noch dazu, im Neubau gibt es ja auch Fördermittel, also vor allem wenn man energetisch baut. Und da sind Zuschüsse von über 40.000 Euro pro Wohneinheit möglich. Und das ist das Interessante, es ist pro Wohneinheit, nicht? Wenn ich ein Einfamilienhaus saniere oder neu baue, bekomme ich diesen Zuschuss einmal. Baue ich ein Mehrfamilienhaus mit 4 Wohnungen, kann ich diesen Zuschuss 4-mal abrufen. Das ist natürlich interessant. Gut, ich muss vermutlich auch ein bisschen mehr investieren, aber.
Ja, das soll wohl sein, das ist klar, ja. Wer hilft mir denn bei diesen ganzen Entscheidungen, was es alles zu bedenken gibt? Also, das ist schwerlich vorstellbar, dass jemand das alles parat hat und weiß.
Ja, also man sollte auf jeden Fall ein Gutachten anfertigen lassen von dem Haus durch einen Gutachter, Bausachverständiger. Das kostet natürlich ein bisschen was, aber das ist gut investiertes Geld. Und der Fachmann kann dann auch sagen, wie viel eine Sanierung kosten würde und ob es sich im Einzelfall lohnt. Es gibt da so eine Faustformel, wenn das Sanieren mehr als 75% vom Neubau kosten würde, dann sollte man besser einfach abreißen und tatsächlich neu bauen. Und Bausachverständige, wo bekommt man die her? Die werden vermittelt zum Beispiel vom Verband privater Bauherren, vom TÜV Nord oder es gibt auch einen Bundesverband deutscher Bausachverständiger.
Also jetzt ist die Entscheidung getroffen. Nehmen wir diesen Fall mal an, dann lege ich jetzt los und baue neu.
Ja, es gibt aber noch eine Möglichkeit, über die wir gar nicht gesprochen haben, eine weitere Möglichkeit. Ich kann das Erbe auch ausschlagen.
Das würde ich ja bei einem Haus im Wert von 800.000 Euro eher nicht tun.
Ja, sicherlich nicht. Aber wir sind jetzt immer davon ausgegangen, dass der Erblasser ein kleines oder vielleicht auch etwas größeres Vermögen hinterlässt. Aber das kann auch das Gegenteil kann auch der Fall sein, dass der Erblasser hoch verschuldet ist. Und man darf sich bei einem Erbe ja nicht einfach nur die Rosinen rauspicken, sondern man erbt entweder alles oder gar nicht. Und wenn man erbt, dann erbt man eben auch die Schulden. Und das also problematisch kann zum Beispiel sein, wenn irgendwelche Lasten auf dem Grundstück sind, wenn das Haus eine Bruchbude ist, wenn es einen Mieter gibt, der nur auf Krawall gebürstet ist, oder ein 50-Jähriger genießt lebenslanges kostenfreies Wohnrecht, ich muss die Hütte aber dringend sanieren. Ja, einfach der Hinweis, nicht jedes Haus ist automatisch Betongold. Das bedeutet im Einzelfall, dass, wenn ich jetzt nicht weiß, was der Erblasser mir hinterlässt, dann muss ich mir ganz schnell einen Überblick über die Vermögensverhältnisse verschaffen. Denn man hat nur 6 Wochen nach Kenntnisnahme des Erbfalls Zeit, das Erbe auszuschlagen. Und andersfalls gilt das Erbe als angenommen. Und wenn ich Probleme geerbt habe, dann muss ich die eben lösen.
Also zwischen 6 Wochen und 6 Monate Zeit. Ich sag's jetzt, glaube ich, zum dritten Mal. Ich finde das alles schwierig, in der kurzen Zeit zu entscheiden. Ist denn nicht der Ratschlag, Noelani, sich vorab, sag ich mal, mit der Thematik zu befassen, das mal durchzusprechen, miteinander vielleicht auch schon vorab zu überlegen, was tun wir im Falle des Falles? Sind das nicht Sachen, die man vielleicht vorher auch schon mal besprechen
kann? Ja, auf jeden Fall. Also das erleichtert einiges, weil oft sind ja auch Geschwister vorhanden und da muss geklärt werden, wer bekommt was.
Ich meine, es ist emotional schwierig, ja. Das verstehe ich durchaus, das ist mir natürlich klar. Aber dennoch, wenn ich das jetzt so alles höre, was zu bedenken ist, macht es einfach Sinn.
Ja, auf jeden Fall. Reden hilft.
Reden hilft. Das haben wir, glaube ich, auch nicht zum ersten Mal gesagt. Aber hier vielleicht wirklich nochmal der Appell. Bei dieser wirklich komplexen Materie, Sie erben eine Immobilie, wie handeln Sie wirtschaftlich klug? Wir haben jetzt nicht über die ganzen, anderen inneren Probleme und Gedanken und die Trauer und das alles gesprochen. Wir haben das jetzt mal unter einem wirtschaftlichen Aspekt gesehen. Aber am Ende tritt der Fall natürlich auch ein. Da muss man es auch so sehen. Und deshalb unser gemeinsamer Rat von Noelani Waldenmeier und mir, vielleicht vorher darüber nachzudenken, das mal abzuklären. Vielleicht eben auch doch schon mal einen professionellen Rat des Steuerberaters oder eines Juristen. Manchmal kennt man ja doch auch ein paar Leute, wo man sowas mal vorab klären kann. Vielleicht doch das in Angriff zu nehmen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, Noelani, für die wieder mal sehr tiefen und geballten Informationen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie haben vieles davon mitnehmen können. Und und wir haben Ihnen ein bisschen helfen können und vielleicht ein paar Gedanken sozusagen initiiert und in Gang gebracht. Das würde uns freuen. Ansonsten verabschieden wir uns bis zur nächsten Folge. Und wenn Sie noch Informationen natürlich brauchen, gerne schauen Sie auf www.haus.de. Ja, und wenn Sie Lust haben, schreiben Sie uns doch auch gerne. hausfreunde@haus.de. Auf Wiederhören.
Schön, dass ich da sein durfte. Es hat mir wieder Spaß gemacht. Und ich
hoffe, bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.